Schiffes und er hält das Wurfnetz in seinen Händen. Seit einer halben Stunde sehe ich ihm zu. Ich muss sagen, der versteht sein Handwerk. Im vollendeten Kreis fällt das Netz auf das Wasser. Er lässt es sinken, bis der Rand des Netzes den Boden berührt hat. Dann zieht er es wieder hoch, behutsam, hoffend, mit spürenden Händen, ob Leben im Netz ist oder ob dieser Wurf wieder einmal umsonst war. Das Netz ist leer. Er schüttelt es aus, entfernt den Unrat, bereitet den nächsten Wurf vor. Ich habe die Würfe gezählt. 23 Mal hat er das Netz ins Wasser geworfen und jedes Mal leer herausgezogen. Der alte Fischer weiß, es gibt Tage, da muss man das Netz werfen, wider besseren Wissens. 20 Mal, 30 Mal, 100 Mal. Weil es nötig ist, das Netz zu werfen als Einübung in die Praxis der Hoffnung. Weil nicht werfen aufgeben hieße und aufgeben hieße aufhören zu leben. Wie war es bei Petrus? Er hat die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Am Morgen trifft er auf Jesus und der gibt ihm die absurde Idee, es noch einmal zu probieren, zu versuchen. Petrus versteht diese Aufforderung nicht wirklich und hat er wirklich gehofft, dass er etwas fangen würde? Ich glaube nicht, weil er sagt, okay, wenn du es sagst, auf dein Wort hin will ich es noch einmal probieren. Da klingt etwas da zwischen den Zeilen hervor, dass er nicht wirklich Hoffnung hatte. Aber wir wissen, wir können es nachlesen, Petrus hat seinen Jahrhundertfang gemacht. Ist Hoffnung somit eine Pflicht? Sind wir verpflichtet zu hoffen? Sind wir verpflichtet, das Netz der Hoffnung auszuwerfen? Ist Hoffnung eine Entscheidung, ein Gefühl, ein Wunschdenken? Oder ist Hoffnung gar gleichzusetzen mit Illusion? Hoffnung wird zur Illusion durch die falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Illusion ist eine Fehlinterpretation der momentanen Situation. Auch die Strömung Positiv Denken befasst sich mit der bewussten Förderung von positiven Gedanken und Einstellungen. Du musst nur positiv denken, dann kommt es schon gut, lautet doch der Slogan. Die Gegenpole und das Gegenteil von Hoffnung ist Angst, Furcht und Verzweiflung. Wer die Hoffnung verloren hat, verliert die Motivation zum Weitermachen, ist verzweifelt. Aus einer tiefen Depression, aus einer tiefen Hoffnungslosigkeit kommst du nicht mehr einfach so raus. Du brauchst Hilfe. Hoffnung und Optimismus werden oft synonym verwendet. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Der Optimismus ist eine Lebensauffassung, die alles von der besten Seite betrachtet. Eine heitere, zuversichtliche, lebensbejahende Grundhaltung. Ein optimistischer Mensch ist überzeugt davon, aufgrund seiner Erfahrung und Fähigkeiten eine gewisse Kontrolle über das Ergebnis zu haben. Die höchste Form des Optimismus ist die Hoffnung. Dietrich Bonhoeffer hat das für sich so definiert. Optimismus ist eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlgeschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern für sich in Anspruch nimmt. Hoffnung ist für Bonhoeffer eine zuversichtliche innere Ausrichtung mit einer positiven Erwartungshaltung kombiniert. Die Hoffnung selber kennt keinen Grund. Sie ist vielmehr das Zuversichtliche trotzdem im Optimismus. Václav Havel, der Staatspräsident der Tschechei, hat das so formuliert: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffen heißt eben nicht euphorisch, siegessicher, voller Optimismus dem Himmel entgegenzutanzen. Hoffen heißt auf sich etwas einlassen, das Sinn macht, dessen Erfüllung aber aussteht und in der Zukunft liegt. Hans-Joachim Eckstein hat es noch einfacher und prägnanter formuliert. Er sagt, ein Glaube ohne Hoffnung ist wie Regen ohne Wasser. Ein Glaube ohne Hoffnung ist wie Regen ohne Wasser. Seine Definition macht deutlich, dass ein Glaube ohne Hoffnung leer ist, sinnlos ist. Dem Regen fehlt das Wasser. Und so wie es Regen ohne Wasser nicht geben kann, so kann es auch keinen Glauben ohne Hoffnung geben. Glauben und Hoffen sind Zwillinge. Was ist denn der Sinn der Hoffnung? Was sind die Auswirkungen der Hoffnung? Hoffnung ist keine Flucht vor der Realität, sondern eine bewusste Wahl, eine Entscheidung. Hoffnung ist wie ein Kompass, der uns auch im Sturm die Richtung zeigt. Hoffnung ist wie Sauerstoff für die Seele, ein wesentlicher Motor unseres Lebens. Wer hofft, vermag fast alles. Hoffnung bedeutet trotzdem blühen, auch wenn die Umstände nicht gerade bestens sind. Hoffnung ist eine Kraft, die den Umständen trotzt. Hoffnung ist im christlichen Kontext die spirituelle Trotzkraft. Glaube, Hoffnung, Liebe sind zentrale Begriffe des christlichen Glaubens. Die Hoffnung ist umrahmt vom Glauben an Jesus Christus und der Liebe von Jesus Christus. Glaube, Hoffnung, Liebe können nicht erzwungen werden, sie sind Geschenke. Ich werde den Eindruck nicht los, dass Gott die Hoffnung in uns eingepflanzt hat. Und ich werde die Hoffnung nicht los, dass die Technik noch die Probleme lösen wird. Ich glaube, die Hoffnung hat Gott in uns eingepflanzt, in unser Genom eingepflanzt, weil die Hoffnung eine so starke Kraft ist, die uns hilft, das Leben zu meistern. Wer die Hoffnung verloren hat, hat keine Motivation mehr zum Weitermachen. Die Bibel gibt uns viele, viele Hinweise zu dieser Hoffnung. Im Buch Jesaja können wir lesen, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Angst und Furcht sind Gegner der Hoffnung. Gott selber schützt dich vor Angst und Furcht und gibt dir somit Hoffnung. Die Verse im Jesaja sind quasi die Umkehrformulierung der Hoffnung. Manchmal ist es hilfreich, die Bibel in einer anderen Sprache zu lesen. Die Genfer Übersetzung übersetzt die Verse Römer 12,12 ganz nüchtern: Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Oder macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das ist knapp, seriös und emotionslos, sage ich mal. In der vorliegenden englischen Übersetzung heißt es so: Be happy, weil du dich auf Gott verlassen kannst, weil du ihm vertrauen kannst. Always be happy und lade Freunde ein. Ich weiß nicht, wie nahe diese englische Übersetzung dem Urtext liegt, aber für mich wird klar, Freude ist ganz wichtig in unserem Leben und verbindet Hoffnung und Freude verbindet Hoffnung und Glaube und ist somit auch einer dieser Zwillinge. Mit Freude kann ich trotz einer schwierigen Situation Freude haben, weil ich von der Hoffnung getragen bin. Wir lesen doch in Nehemia, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, die Freude am Herrn ist unsere Hoffnung. Die Freude am Herrn gibt uns Hoffnung zum Durchhalten. Freue dich, du kannst und darfst dich auf Gott verlassen. trotz allem. Wenn ich die Menschen in der Bibel betrachte, ihre Biografien studiere, dann sieht es so aus, als hätte unser Gott geradezu eine Vorliebe für hoffnungslose Fälle. Du und ich sind somit in bester Gesellschaft. Das sind zum Beispiel Abraham und Sarah. Sie haben ihren Familienverband verlassen auf Gottes Zusage hin, auf seine Verheißung hin, ein großes Volk zu werden, obwohl sie damals keine Kinder hatten. Ihre Hoffnung war zu diesem Zeitpunkt voller Tatendrang. Im hohen Alter aber schwindet ihre Hoffnung, ihre Zuversicht. Sie beginnen zu zweifeln und schlussendlich verzweifeln sie und greifen selber ein und Ismael wird geboren. Die Geschichte zeigt mir, dass den gleichen Personen, die einmal voller Hoffnung und Zuversicht waren, sich im Laufe der Zeit ihre Hoffnung verlieren können. Oder da ist David, der Hirte, König, Dichter und Songwriter. Viele seiner Lieder handeln von Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die sich aber im Blick auf Gott hin in Zuversicht und Hoffnung wandeln. David gelingt es immer wieder, seinen Fokus neu zu setzen. Die biblische Hoffnung ist eine trotzdem Hoffnung. Da, wo Hoffnung ist, ändert sich die Gegenwart. Die Gegenwart kann hoffnungslos sein, die gegenwärtige Situation schwierig. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, die Situation zu kontrollieren, zu ändern, besteht die Herausforderung darin, dass ich mich selber ändern muss. Im vergangenen Jahr haben meine Frau und ich oft zueinander gesagt, es ist, wie es ist, aber es wird, was wir daraus machen. Worauf setze ich meine Hoffnung? Und wie weit lasse ich Gott Spielraum, aus dieser schwierigen Situation etwas zu machen? Für meine Frau und mich hieß das, es wie Bonhoeffer zu sehen, die Zukunft nicht dem Gegner überlassen, sondern die Hoffnung als eine Kraft für uns in Anspruch zu nehmen. So quasi den Stier bei den Hörnern packen. Und wir dürfen erleben, dass Hoffnung eine Realität ist. Wir dürfen erleben, dass wir trotz den schwierigen Umständen eigentlich fröhlich unseres Weges gehen können. Die Hoffnung rechnet auch mit dem Guten, dass der Krebs nicht weiter grassieren kann. Für den Hoffenden ist es kein Widerspruch, das Gute mit den Tränen in den Augen zu erwarten. Ich kenne nur einen, nämlich Jesus Christus, der solche Hoffnung zu geben vermag. Unweigerlich kommen wir jetzt zur Frage, wenn diese Hoffnung so zentral ist, wenn diese Hoffnung fast überlebenswichtig ist oder eine Überlebensgarantie darstellt, kann ich Hoffnung lernen, ohne die Realität zu verdrängen? Und wie komme ich dann zu dieser Hoffnung? Und kann man das überhaupt üben? Habe ich nicht vor 5 Minuten gesagt, dass Hoffnung ein Geschenk sei? Kann ich ein Geschenk lernen? Aus meinem Blickwinkel ist Hoffnung eben einerseits ein Geschenk und andererseits aber auch eine Tugend, die eingeübt werden soll. Hoffnung lernen ist wie auf der Slackline gehen lernen. Die Hoffnung selber ist wie eine Slackline, die von Gott zwischen Himmel und Erde gespannt wird. Und beachtet, Gott hat die Slackline gespannt. Er hat sie vom Himmel aus auf die Erde geworfen. Du musst nicht mit deiner waghalsigen Aktion die beiden Enden befestigen und dabei noch dein Leben riskieren. Das hat bereits Jesus für dich gemacht. Deine Aufgabe ist es, darauf zu balancieren. Und mach es wie die Kids. Lass dich von jemandem halten. Es geht wirklich einfacher, das zu lernen. Auf der Slackline kannst du nur Schritt für Schritt gehen, Schritt für Schritt nehmen, einen nach dem anderen, aber mit jedem Schritt bist du Gott einen Schritt näher gekommen. Auf der Slackline zu gehen ist nicht ganz einfach. Hoffnung lernen ist auch nicht einfach, vielleicht noch schwieriger, als auf der Slackline zu gehen. Aber das Training macht es aus und mit der Zeit geht es immer besser. Das Erfolgsgeheimnis der Kids ist es, nicht aufgeben. Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat gesagt, unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu probieren. Wie könnte also so ein Trainingsplan aussehen, um auf der Slackline der Hoffnung gehen zu lernen? Eine der besten Möglichkeiten, Hoffnung zu lernen, besteht darin, Hoffnung und Dankbarkeit miteinander zu verbinden. Dankbar sein kann man für etwas, das in der Vergangenheit liegt. Dankbar ist aber auch eine Form der Vorfreude und lässt uns freudig in die Zukunft blicken. So sind wir also beim ersten Punkt unseres Trainingsplans angelangt. Überlege dir, welche Dinge geben dir Hoffnung, auch kleine Dinge im Alltag. Was macht dir Freude, was gibt dir Hoffnung? Gibt es Personen in deinem Umfeld, die dir Hoffnung geben, und überlege dir, was diese Person für dich so besonders macht? Und für mich die dritte und letzte Frage, die wichtigste Frage: Gibt es eine Erinnerung mit oder an Jesus Christus, die mir immer wieder Hoffnung schenkt? Diese Frage ist für mich im letzten halben Jahr ganz wichtig geworden. Als meine liebe Frau auf dem Obsttisch lag, im Spital, waren meine Gefühle auf einer Achterbahn und ich meinte, mir würde es rausspicken. Ich weiß, dass die Sache mit den Gefühlen für mich etwas schwieriger ist, darum verlasse ich mich lieber auf meinen Verstand, weil den habe ich immer bei mir. Aber in diesem Moment konnte ich meinen Verstand auch nicht mehr abrufen und der hat verrückt gespielt. Eigentlich unerklärlich, weil chirurgisch gesehen ist eine OP an der Brust nicht so schwierig. Da hat es Fett, Drüsengewebe und ein paar Blutgefäße. Das ist alles. Es ist kein Bauchhöhleneingriff, es ist keine OP am Herzen und trotzdem hat es mir den Teppich unter den Füßen rausgezogen. Ich selber habe viele Hündinnen mit Mamatumoren operiert. Ich weiß, wie das geht. Aber eben, da hat etwas mitgespielt, was ich nicht mehr kontrollieren konnte. Im darüber nachdenken, im Nachhinein, ist für mich diese dritte Frage darum so wichtig geworden. Ich für mich habe festgestellt, dass diese Erinnerungen an Gottes Eingreifen in meinem Leben mich am Leben erhalten. Sie erinnern mich daran, dass Gott damals eingegriffen hat und ich vertraue ihm darauf, dass er auch heute und morgen eingreifen wird. Diese Erlebnisse erden mich, auch wenn ich nicht mehr weiß, was unten und oben ist. Diese Erinnerung ist wie ein Schatz, den ich in mir trage, der unabhängig ist von meinen Gefühlen und meinem Verstand. Dazu gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament zum Stein der Hilfe oder Stein der Hoffnung, wie übersetzt Ebenezer heißt. Und ich wette, du kannst auf dein Leben zurückblickend auch solche Steine setzen, die dich daran erinnern, dass Gott übernatürlich geholfen hat. Ich habe mehrere solche große Steine in meinem Leben dann entdeckt. Das Krasseste ist aber das, dass mir Jesus Christus selber begegnet ist. Es war während meiner Studienzeit, ich las damals in der Bibel jeden Tag, ich wusste aber nicht, was Bekehrung ist und was das bedeuten würde und wie das eigentlich eine Fülle darstellt, ich habe es einfach gemacht. Eines Tages, als ich Karin besuchte, wir waren damals befreundet, stand Jesus als Lichtgestalt im Raum und er sagte zu mir, jetzt sei der Moment, wo ich mein Leben ihm anvertrauen könne. Karin hat diese Gestalt nicht gesehen, aber sie hat gemerkt, dass da irgendetwas läuft. Und sie hat zu mir gesagt, ich glaube, du musst mal ganz unten durch. Tu doch, tu's doch. Das hat meinen Verstand eingeklinkt und meinen Verstand wieder auf die Ebene runtergebracht. Ich bin niedergekniet und ich habe mein Leben Jesus übergeben. Danach war ich innerlich wie ausgebrannt. Es war, wie wenn eine Fackel durch Herz und Seele durchdrungen hätte und ich war leer innerlich, aber nach und nach hat sich das wieder gefüllt mit Neuem. Seit meiner Pensionierung habe ich begonnen, Tagebuch zu schreiben, um eben solche Esersteine festzuhalten. Ich mache das mit dem Handy, da kann man Fotos hochladen, etwas diktieren, ein Zitat vorlesen und diktieren. Leider ist es bei mir so, die kleinen Ebenesersteine, die vergesse ich leider eben viel zu schnell wieder. Die großen Brocken bleiben viel eher in unserer und meiner Erinnerung. Jetzt bin ich aber etwas abgeschweift. Zurück zu unserem Trainingsplan. Ich habe ja erzählt, dass wir letzten Herbst begonnen haben, uns mit der Hoffnung und Sehnsucht auseinanderzusetzen. Dieses Gedankengut hat uns dann sehr geholfen, im Januar mit der Diagnose Krebs richtig umzugehen. Wir wissen nun, dass wir eine natürliche, übernatürliche Hoffnung haben und dass es die gibt. Allerdings sind wir am Lernen, das auch zu glauben. Lies die Bibel als ein Hoffnungsportal, lies in den Psalmen, lies Erfolgsgeschichten und insbesondere Biografien. Gott gibt Hoffnung im Gebet. Bete nicht nur in Gedanken, sondern laut vor dich hin. Rede mit Gott. Und reden tut man nicht in Gedanken. Reden ist eben Reden. Sprich dir selber Mut zu. Du fragst dich, ja, wie geht das, wenn ich selber im Loch unten sitze? Hoffnung ist eben auch eine Entscheidung. Petrus wirft das Netz aus, obwohl er nicht wirklich geglaubt hat, dass er noch etwas fangen würde. Entscheid und deutlich. Standesmäßig und sprich dir selber Mut zu, laut und deutlich. Es muss ja keiner hören. Ich habe gemerkt, im Auto sitzend, so allein unterwegs zu sein, ist ein guter Ort, so mit Gott zu reden. Da hört dich niemand, aber Gott hört dich. Weißt du, ausgesprochene Worte haben die viel größere Wirkung als nur gedachte Worte. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Das musst du aber einplanen, damit es im Alltag nicht untergeht. Frag dich auch, wie könnte ich ein Mensch sein, der anderen gut tut? Always be happy and welcome people in your home. Setze kleine Schritte, erreichbare Ziele. Denk an die Slackline. Schritt für Schritt näher zu Gott. All dies, was ich jetzt aufgezählt habe, ist wie eine Schatztruhe. Du kannst vielleicht das eine oder andere für dich rausnehmen. Und du wirst deinen persönlichen Hoffnungsanker darin finden, der Jesus Christus heißt. Für die einen tönt das vielleicht nach Stress, Arbeit, Pflichterfüllung, aber nimm es easy und entspannt. Gott ist wirklich ein fantastischer Gott. Er verbringt in dir das Wollen und das Vollbringen, und zwar so, wie es dir gefällt. Und das ist das wunderbare Geschenk, das uns Gott anbietet. Glaube, Hoffnung, Liebe sind einfach großartige Geschenke. Du musst sie nur annehmen. Ja, so weit, so gut, aber klingt einfach. Aber wie komme ich denn zu diesem Geschenk? Es ist wie mit dem Lamborghini. Den musst du dir schenken lassen. Aber die Frage ist, wie könnte ich jemanden kennenlernen, das eventuell für mich tun würde? Mach es wie meine Enkel und schreibe einen Wunschzettel. Sie machen das in der Vorweihnachtszeit. In großen Lettern schreiben, zeichnen sie, was sie gerne hätten. Und sie kommen dann mit diesem Wunschzettel zu mir und schwärmen mir vor, was sie da alles, mit dem, was sie alles spielen könnten. Sie sagen nicht, wenn ich das bekomme, dann will ich im Haushalt helfen oder dies oder jenes machen. Sie kommen und erwarten eigentlich davon, dass sie das einfach erhalten, ohne Gegenleistung. Mein Rat, schreib auch einen Wunschzettel. Geh mit diesem Wunschzettel zu Gott. Bitte Gott darum, dass du Hoffnung lernen möchtest. Bitte ihn, hoffen zu wollen. Jesus versichert dem Petrus im Lukas-Evangelium, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören werde. So versichert Jesus auch dir, dass dein Glaube nicht aufhört, dass deine Hoffnung nicht aufhört. In den Klageliedern lesen wir etwas ganz Ähnliches. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Dass wir trotz aller Widrigkeiten im Leben hoffnungsvoll vorwärts leben können, vorwärts streben können, liegt im Geheimnis verborgen, dass Jesus Christus in uns ist, in uns lebt. Jesus in uns ist eine nie versiegende Hoffnungsquelle. Dieses Geschenk steht zum Beispiel auf meinem Wunschzettel. Wir kennen die Geschichte von der Frau am Brunnen, und wo sie Jesus um Wasser bittet und Jesus erwidert, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder einmal durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Es gibt eine Hoffnung in Jesus Christus, die anders ist, die tiefer geht, die weiter reicht und stärker hält als jede menschliche Hoffnung. Hoffen auf Jesus Christus ist viel mehr als ein Schönwetteroptimismus. Christus war bereit, für dich zu sterben. Er lässt dich herzlich gerne an seiner Hoffnung teilhaben. Die Hoffnung von Jesus Christus war eine Hoffnung, die über den Tod hinausreichte. Und Jesus lädt dich ein, an seiner Hoffnung teilzuhaben. Band, ihr dürft nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss. Willkommen in der Zukunft. In diesem Sinne, die Zukunft ist heute und jetzt. Was ich heute glaube und hoffe, wird mein Morgen bestimmen. Deine Lebenssituation ist, wie sie ist. Aber sie wird zu dem, was Gott mit dir daraus macht. Lass Gott viel Spielraum, dein Heute zu gestalten. Und wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Hoffnung stirbt eben nie, weil Jesus Christus, die Hoffnung in Person, auferstanden ist. In ihm allein liegt die lebendige Hoffnung. In ihm liegt das Geheimnis verborgen, dass die Hoffnung eine spirituelle Trotzkraft ist. Danke für eure Aufmerksamkeit.